Deutschlandfunk.
Players, der Sportpodcast.
Diese Unruhe, die es da gibt, die sind wirklich gesehen absolut bedauerlich. Das ist einfach auch bedauerlich. Und ich freue mich, wenn irgendwie die EM losgeht. Man sollte uns alle wieder um den Fußball kümmern. Das ist auch die Aufgabe vom DFB.
4 Wochen ist dieser O-Ton jetzt alt von Joachim Löw vom DFB-Pokalfinale damals. Die Unruhen beim DFB, die haben aber jetzt immer noch nicht aufgehört. Und das, obwohl die Europameisterschaft schon angefangen hat und der ehemalige Präsident inzwischen Fritz Keller schon zurückgetreten ist. Die Interimspräsidenten Peter Peters und Rainer Koch, die schießen nämlich auch Giftpfeile über die Medien hin und her in diesen letzten Tagen und Wochen. Die Frage ist jetzt natürlich, belastet dieses Chaos überhaupt die deutsche Fußballnationalmannschaft vor diesem ersten großen Spiel und während des gesamten Turniers? Das wollen wir heute klären in dieser Folge des Players Podcast. Mein Name ist Raphael Späth. Bei mir, wie immer natürlich, der Deutschlandfunk-AM-Reporter Matthias Friebe. Matthias, ist es denn problematisch, dass diese Führungskrise im DFB jetzt immer noch nicht beendet ist und die Europameisterschaft schon angefangen hat?
Hilfreich ist es auf jeden Fall nicht. Die Nationalmannschaft ist ja rundherum abgeschirmt und soll sich ja ganz fokussieren auf dieses Turnier. Und da ist natürlich jede Störung absolut unerwünscht. Und so verstehe ich auch Oliver Bierhoff, der ja mehr oder weniger der Interimsführung des DFB, ich will nicht sagen Hausverbot erteilt hat, aber er möchte sie zumindest nicht sehen erstmal bei der Mannschaft.
Das war total interessant. Also eigentlich sollte ja Peter Peters, der ja Delegationsleiter ist bei dieser Europameisterschaft, der Mannschaft einen Besuch abstatten beim Testspiel gegen Dänemark in Innsbruck damals vor ein paar Wochen. Das fiel aber dann kurzfristig aus. Angeblich wegen Corona-Schutzmaßnahmen und weil man ja diese sogenannte Bubble, diese Blase, nicht zum Platzen bringen wollte, indem da jetzt eine Person für ein paar Minuten in der Kabine steht und was sagt. Also das ist schon, war schon bemerkenswert. Vor allem war es genau in der Zeit, in der Peter Peters und auch Rainer Koch, die beiden Interimspräsidenten, sich quasi im Spiegel und in der Bild-Zeitung gegenseitig so ein bisschen die Schuld in die Schuhe geschoben haben für die Misere in den letzten Tagen und Wochen. Aber Oliver Bierhoff betont dann auf der Pressekonferenz, nee, eigentlich ist es gar kein Problem und eigentlich verstehen sich alle super.
Das sieht man, es gibt noch viel Klärungsbedarf. Für uns als Mannschaft belastet das nicht. Für mich eben auch nicht, weil ich im direkten Draht, ich sag mal, zu Peter Peters mit dem Delegationsleiter und auch Heiko Ulrich, die stellvertretende Generalsekretärin, in allen wichtigen Themen habe. Und wir haben uns dann so vereinbart, dass dann natürlich dann nach der Vorrunde, wenn es weitergeht, dass sie dann eben auch an den Spieltagen zur Mannschaft stoßen.
Ja, wenn man da jetzt mal zwischen den Zeilen liest, nach der Vorrunde darf die Delegation dann dazustoßen. Also irgendwie so ganz koscher scheint es doch nicht zu sein.
Nee, und das Verhältnis zwischen der Verbandsspitze und Joachim Löw und der Nationalmannschaft ist ja auch ein besonderes, ein ungewöhnliches. Das ist ja nicht unbedingt eine immerwährende Liebesbeziehung. Insbesondere nach diesem denkwürdigen 0:6 im Testspiel gegen Spanien hat man gemerkt, wie sehr da eigentlich auch Eiszeit ist. Der langjährige Berater von Joachim Löw, Roland Eitel, hat mir bei einem Sportgespräch bei uns im Deutschlandfunk Folgendes erzählt, beziehungsweise er hat gefragt:
Was ist eigentlich mit dem Verband los? Wer hat eigentlich jetzt mal Partei ergriffen für den Jogi Löw, so richtig in der Öffentlichkeit, substanziell, nicht irgendwie zwischen Tür und Angel?
Das gipfelte dann in der Rücktrittsaufforderung vom damaligen Präsidenten Fritz Keller an Joachim Löw.
Die ja eigentlich beste Freunde waren, ne?
Die ja eigentlich beste Freunde waren. Das haben sie dann später im Frühling auch nochmal versucht auszuräumen. Und dann hat Fritz Keller noch von einem der weltbesten Trainer gesprochen. Aber das ist einfach ein Sinnbild dafür, dass da nicht mehr alles stimmt zwischen DFB und Joachim Löw und dass diese Ära dann jetzt eben auch nach 17 Jahren zu Ende geht.
Ja, insgesamt 5 DFB-Präsidenten wird er dann quasi erlebt, beziehungsweise sogar überlebt haben. Fritz Keller jetzt der Letzte.
Sag mal, das nicht normalerweise nur bei der Queen, wie viele Ministerpräsidenten sie überlebt hat?
Stimmt. Eigentlich ist Joachim Löw so die Queen des deutschen Fußballs, könnte man sagen. Der jetzt aber nicht stirbt, sondern von selbst abtritt quasi. Und wie die Queen ist Joachim Löw auch jemand, der sich sehr gerne abschottet, der quasi seine Ruhe hat und sich gar nicht erst beschäftigen will mit den ganzen Streitereien des Pöbels. Das kann auch schon mal zu ganz schönen Reibereien führen, ne, wenn er sich unwohl fühlt.
Ja, du wirst dich sicherlich noch dran erinnern, Raphael, an das Foto der Fußball-Weltmeisterschaft 2018.
Es gab viele Fotos, muss ich sagen, in den 4 Wochen. Aber ich glaube, ich weiß, auf welches du anspielst.
Joachim Löw lehnt mit Sonnenbrille völlig entspannt an einer Laterne am Strand von Sochi.
In Sochi, ja, unvergessen, natürlich.
Genau. Und da hat er sich zum ersten und einzigen Mal bei dieser Weltmeisterschaft wohlgefühlt. Das war auch das einzige Spiel, was die deutsche Mannschaft gewonnen hat bei dieser Weltmeisterschaft, dieser denkwürdigen. Weil in Vatutinki auf einem ehemaligen russischen Militärgelände vor den Toren von Moskau, was, Achtung, der Verband damals sich ausgesucht hatte, damit man möglichst nah am Finalstadion ist und vor dem Finale nicht mehr weit reisen muss. Da hat sich niemand wohlgefühlt. Und wie das ausgegangen ist, man geht davon aus, dass das ja auch einer der Gründe war, warum es überhaupt nicht mehr gestimmt hat in der Mannschaft. Ganz anders als beim berühmten Campo Bahia am Strand 4 Jahre zuvor in Brasilien.
Ach, was war das noch schön, als man noch mit der Fähre quasi, als der Mannschaftsbus noch auf eine Fähre transportiert werden musste, damit man da irgendwie an dieses Camp rankommt. Ja, du hast schon was ganz Interessantes gesagt, dass man quasi den Standort so nah wie möglich am Finalstadion platziert hat. Das zeigt natürlich auch, was für Erwartungen da auch vom Verband aufgebaut wurden. Und ich finde es ganz interessant, eigentlich hat der Verband ja auch eine ganz große Mitschuld an der jetzigen Misere der Nationalmannschaft und dass die Nationalmannschaft auch in der Bevölkerung jetzt so einen schlechten Ruf hat, weil der Verband ja eigentlich dafür verantwortlich war, diesen Ruf erst so aufzubauen, auch durch diese ganze absurde Marketingstrategie, dass man versucht hat, diese Nationalmannschaft in so ein Die-Mannschafts-Branding zu pressen, was ja überhaupt nicht gepasst hat und einfach sich total unnatürlich angefühlt hat. Und jetzt quasi auch noch zu Papier gebracht wird, denn ab Anfang 2022 werden alle Nationalmannschaften ja auch in die neue GmbH ausgegliedert. Also folgt jetzt auch auf dem Papier offiziell der Bruch zwischen der Basis und den Nationalmannschaften. Also kann man sagen, der Verband ist eigentlich schuld daran, dass die Nationalmannschaft jetzt so einen schlechten Ruf hat.
Ja, und das hat man schon 2018 erkannt. Kurz nach der desaströsen Weltmeisterschaft mit dem Vorrunden aus hat es eine Analyse gegeben zu der Situation von Oliver Bierhoff. Und da wurde auch das Thema Kommerzialisierung und Entfremdung angesprochen. Und er sagt, ich zitiere ihn mal, ich habe es mir extra rausgesucht: Wir werden in Zukunft daran arbeiten, Nahbarkeit und Bodenständigkeit zu intensivieren. Wir müssen wieder Nähe aufbauen. Ich kann für Oktober und November 2018 schon mal eine öffentliche Trainingseinheit versprechen. Zitat Ende.
Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie der DFB die Nationalmannschaft beeinflusst. Zum Abschluss würde ich jetzt einmal den Spieß umdrehen und fragen, wenn die Nationalmannschaft denn jetzt bei dieser Europameisterschaft tatsächlich erfolgreich ist, sagen wir mal sogar die Vorrunde übersteht, vielleicht sogar nicht als Gruppendritter, sondern als einer der Gruppenersten und dann weit kommt in diesem Turnier, Best Case Scenario quasi, könnte das denn dazu beitragen, dass auch das Image des DFB in Deutschland wieder besser wird?
Sagen wir mal so, grundsätzlich ist der Großteil der Fans in Deutschland meistens erfolgsorientiert. Das heißt, wenn heute die deutsche Mannschaft den Weltmeister schlägt, ist erstmal alles gut. Ich glaube aber, dass selbst mit einer sehr erfolgreichen Europameisterschaft, Stichwort Hinterkopf, der DFB hat als Ziel das Halbfinale ausgegeben, weil man es einfach ausgeben muss als DFB. Bei einer erfolgreichen Europameisterschaft würde das kurzfristig, glaube ich, helfen und es würde eher dazu führen, dass man sagt, wenigstens hat die Mannschaft gut gespielt, aber der Verband muss so oder so reformiert werden. Ich glaube, das wird eher das Fazit nach der Europameisterschaft sein, wenn das erfolgreich wird.
Okay, sprich, da gibt es keinen Drumherum. Da können sie auch Europameister werden. Rainer Koch und Peter Peters haben deshalb trotzdem kein besseres Standing.
Genau, und die Wahlen und die Strukturveränderung sind ja schon angekündigt und das ist wahrscheinlich auch mit Blick darauf, was die nächsten Jahre kommt, Stichwort Heim-Europameisterschaft in 3 Jahren, noch viel wichtiger für die Zukunft des Verbands als das Abschneiden bei diesem Turnier.
Also wir fassen zusammen, Reformen wird es so oder so geben beim DFB, egal ob diese Europameisterschaft jetzt erfolgreich verläuft oder nicht. Ich glaube, im Verband wünscht man sich trotzdem, dass dieses Auftaktspiel gegen den Weltmeister aus Frankreich heute positiv endet für die deutsche Mannschaft. Das war's jetzt von dieser Players-Podcast-Folge. Euch viel Spaß heute Abend natürlich beim ersten deutschen Spiel bei dieser Europameisterschaft gegen Frankreich. Falls ihr noch mehr Hintergründe über das ganze Drama im DFB hören wollt und auch das Sportgespräch mit Roland Eitel, von dem Matthias in dieser Folge gesprochen hat, dann findet ihr das natürlich auf deutschlandfunk.de/sport oder in der Deutschlandfunk-Audiothek, wo ihr übrigens auch alle Folgen dieses Players-Podcasts hier findet, sowie natürlich auf Spotify, Apple oder generell überall, wo man Podcasts so finden kann. Das war's jetzt von uns. Wir hören uns morgen früh wieder und heute Nachmittag gibt's noch ein Podcast-Update von Astrid Rawohl.